Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag. Als Film hat es folgende Romantic Comedy aus den USA in Deutschland nicht zu besonders viel Erfolg gebracht, obwohl es wahnsinnig romantisch ist.
Es ist Zeit, dass die Leute meine schöne Freundin kennenlernen. Was hältst du von einem Abenteuer weiter östlich?
Meinst du Queens?
Singapur, Collins Hochzeit. Willst du nicht meine Familie kennenlernen?
Ich weiß kaum, was über
ja, und natürlich sie erwähnen, möchte sie seine Familie kennenlernen und dann gibt es verschiedene Überraschungen. Crazy Rich Asians, in Deutschland vor einem Jahr rausgekommen, umgetauft, dann in Crazy Rich, um dann einigermaßen sang- und klanglos von den Kinoleinwänden zu verschwinden. Vielleicht klappt es mit dem Erfolg jetzt hier mit der international erfolgreichen Romanvorlage, die jetzt auch auf Deutsch erschienen ist und um die es auch in dieser Stunde gehen wird. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich noch erinnern können oder es überhaupt mitbekommen haben. Zum Muttertag 2019 erschien ein Werbespot einer Supermarktkette, in dem Väter wie lustige Trottel dargestellt wurden. Also die den Kindern nicht die Haare kämmen können, Essen kriegen sie auch nicht hin, stellen sich tollpatschig an. Am Ende des Spots bedankt sich dann ein gerührtes Kind. Und zwar bei der Mutter, dass sie nämlich einfach nicht der Papa ist. Dieser Spot ist nun laut dem Deutschen Werberat für knapp die Hälfte der eingegangenen Beschwerden im ersten Halbjahr 2019 verantwortlich, nämlich für rund 750. Und insgesamt hat der Deutsche Werberat doppelt so viele Beschwerden bekommen als noch im Vorjahreszeitraum. Noch schnell eine Zahl, nämlich genau 1524. Ich spreche über das sich über Werbung beschweren mit einem Werbetexter von der Agentur Scholz & Friends mit Mirko Derbmann, schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Sind Sie verwundert über diese Zahlen?
Eigentlich nicht. Das sind ja verschiedene Dinge, die da zusammenkommen und dass die Menschen dann auf bestimmte Dinge sensibler reagieren und eben auch, wenn bestimmte Dinge erstmal in der Öffentlichkeit sind als Themen, also zum Beispiel das Schlagwort sexistische Werbung oder diskriminierende Werbung, dass das den Menschen dann auch mehr auffällt, ist eigentlich ein normaler Vorgang und es ist ein Thema, das ja auf jeden Fall im Aufschwung ist, schon seit einigen Jahren.
Wir haben mit dem Deutschen Werberat vor der Sendung kurz gesprochen, die uns auch gesagt haben, das Prozedere für diesen Rat ist ja immer gleich, egal ob eine Beschwerde kommt oder ganz, ganz viele, wie in diesem Fall für diesen einen Spot. Der Rat muss dann quasi in Aktion treten. In diesem Fall steckt dann wahrscheinlich Social Media dahinter, dass so ein Spot für so viel Aufregung sorgt und vor allem sich das auch dann direkt in diesen Zahlen abbilden lässt, oder?
Ja, das spielt sicherlich eine wesentliche Rolle. Zum einen, was Aufmerksamkeit angeht, also dass die Menschen überhaupt sozusagen auf die Idee kommen, es auch so zu sehen. Es gibt ja auch viele Leute, ich gehöre auch manchmal dazu, die sehen das dann und denken irgendwie, wie lustig oder wie süß. Und dann lesen sie von jemandem, der das problematisch findet und denken dann, so kann man das auch sehen. Und dann fällt es ihnen auch ein bisschen auf. Also sowohl das Framing als auch überhaupt die Verbreitung, dass sehr viele Leute das mitkriegen und auch eine bestimmte Lesart dann vielleicht dadurch erfahren, sind ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Möglichkeit, sich zu beschweren, also vor, ich sag mal, einem Jahrzehnt hätten sie halt noch einen Brief schreiben müssen, Schreibmaschine, und dann hätten sie sich eine Briefmarke besorgt und das abgeschickt. Und das ist natürlich eine relativ große Hürde. Und heute kann man halt beim Deutschen Werberat mit einem Klick, der auch manchmal direkt mitgeliefert wird, ja, in Social Media, kann man sich mit einem Klick beschweren und das macht es natürlich auch einfacher.
Ist denn, also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig, wieder über diesen Supermarktspot zu sprechen, aber über vielleicht sexistische Werbung an sich, ist die denn eigentlich aber trotzdem erfolgreich? Also das heißt, wie läuft überhaupt diese Gratwanderung im Moment ab zwischen eben einerseits der Empörungsprovokation, alle reden über diesen Spot, auch über diesen Supermarkt und bei den anderen Beschwerdewerbungen wird es ja ähnlich sein und eben der Gefahr, den Ruf eines Unternehmens vollständig zu ruinieren mit so einem Spot?
Ich glaube, dass dieser eine Edeka-Spot tatsächlich auch ein bisschen eine Ausnahme ist, weil er ja nicht ganz klassisch eigentlich das tut, was man mit gruppenbezogener Diskriminierung eigentlich verbindet oder mit Sexismus, weil es ja vor allem Männer waren, die sich hier diskriminiert fühlten, weil sie eben trottelig sind und man ihnen die Fähigkeit abspricht, familiäre Pflichten korrekt zu übernehmen und zu erledigen. Und das ist schon ein bisschen was Besonderes und ich glaube, das war dann auch die Fokussierung, dass es medial natürlich hier sehr, sehr interessant war, sich eigentlich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also oft sagt man ja, sexistische Werbung, die Frauen in erniedrigenden Posen zeigt oder Nacktheit zeigt, wo sie nicht hingehört, ist im Grunde so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das war das erste Mal, dass im Grunde auch viele Männer gesagt haben, Entschuldigung, ich hole zweimal in der Woche die Kinder von der Kita ab und koche zu Hause. Ich bin nicht so, wie ihr mich da darstellt, und wir sind insgesamt nicht so. Und das hat es durch die Umkehrung natürlich nochmal spannender gemacht. Wenn man sich den Rest der Rügen beim Werberat anguckt oder die Rügen, die dann wirklich ausgesprochen werden, das sind ja dann immer noch deutlich weniger. Das sind dann schon diese klassischen Dinge, die eigentlich, also eine Plakatbeklebung bei einem Klempner, der irgendwas vom Rohre verlegen schreibt, oder eine Autoteilefirma, die geiles Fahrgestell irgendwo draufschreibt und eine Frau daneben abbildet. Das sind so die Dinge, die man klassisch damit verbindet. Die kriegen dann natürlich nicht ganz so viel Öffentlichkeit wie so eine Geschichte, die ein bisschen scheinbar auch gegen den Strom gebürstet ist und wo jetzt offenbar auch noch mal ein bisschen ein anderer Fokus auf das Thema geworfen wird.
Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal mit der Rüge sagen. Das habe ich nämlich vorhin so ein bisschen verkürzt erklärt. Also der Werberat muss sich dann eben diese Beschwerden anschauen und die dazugehörigen Werbungen und dann eben entscheiden, ob eine Rüge ausgesprochen wird. Was bedeutet das, letzte Frage, für die Werbekampagnen, also auch für Werbeleute wie Sie, dieses, was ich natürlich sofort jetzt gelesen habe, auch in diesem Internet, ist, ach, man darf nicht mehr ironische Werbung machen, dann kommen gleich alle Leute und beschweren sich. Hat das irgendwie eine Auswirkung, wenn man sieht, dass doch so Beschwerden innerhalb eines kurzen Zeitraums so derartig ansteigen?
Also für uns bedeutet das im Grunde jetzt erstmal, dass die eigene Arbeit natürlich irgendwie auf den Prüfstand gestellt wird. Es soll ja den Leuten gefallen, gelegentlich vielleicht auch mal provozieren, und das Ganze aber natürlich in irgendeinem Rahmen, den man auch vor sich selbst und vor allen anderen gut verantworten kann. Und ganz oft ist es so, dass man gar nicht damit rechnet, dass, also man ist selber ein bisschen betriebsblind geworden. Sowas dauert ja von der Planung, von der Idee bis zur Konzeption sehr lange. Und man hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass es so gelesen wird oder dass es so ankommt oder dass Leute das nicht witzig finden. Insofern sind wir halt eine sehr, sehr zeitgeistverbundene Branche. Und das ist nicht immer ganz so leicht, damit mitzuhalten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man vorher schon sagt, wir sparen uns jetzt komplett ironisch zu sein oder das Geschlechterthema zu thematisieren, sondern es ist eher so, dass man sich schon irgendwie idealerweise durch eine gewisse Diversität im Unternehmen, dass man halt viele Leute hat, die auch mal drauf gucken können, damit man tatsächlich auch das sagt, was man sagen will und nicht irgendwas, was man gar nicht sagen wollte. Und das eben eigentlich immer im Unterschied zu so ganz klarer, also zu Werbung, die dann wirklich aus der Zeit gefallen ist. Und das sind ja dann eben meistens diese Lastwagenbeklebung oder sowas. Das sind die am Ende immer die Rügen kriegen. Also üblicherweise, wenn Sie jetzt eine große Werbeagentur haben oder ein großes Unternehmen, dann setzen die sich ja mit dem Werberat und der Rüge auseinander. Und oft gibt es ja auch Punkte, die dann wirklich, also eigentlich immer die valide sind. Ja. Und dann passt man die Werbung an. Oder das ist ja auch wichtig, dieses Feedback zu kriegen. Und die Rügen, die tatsächlich am Ende ausgesprochen werden, wo dann auch oft Unternehmen uneinsichtig sind, das sind dann eben fast immer irgendwelche Frauen, die ohne jeden Kontext breitbeinig von hinten vor irgendwas fotografiert werden. Und das ist aber eigentlich nichts, was so in der Breite noch vorkommt bei großen Werbekampagnen, sondern das sind tatsächlich, das sind dann eben oft gar nicht von Agenturen gemachte Sachen, sondern da hat der Chef von der Firma gesagt, das finde ich jetzt witzig, das machen wir jetzt so. Das ist sozusagen im Grunde auch nochmal ein fast ein bisschen getrenntes Gewerbe.
Dankeschön für diesen Einblick am Schluss auch noch in diese Werbebranche. Danke an Mirko Derbmann, zu den Beschwerdezahlen beim Deutschen Werberat jetzt veröffentlicht wurden. Vor den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg positioniert sich eine Ausstellung, die gestern Abend in Berlin eröffnet wurde, auch ganz eindeutig politisch. Deswegen ist auch der Titel der Ausstellung Kunst gegen Rechts, nämlich eine Überschrift, aber auch auf eine Art fast ein Auftrag oder ein Aufruf, unter dem der Kurator Dirk Teschner aus Erfurt ganz verschiedene Künstler und Künstlerinnen versammelt hat. Ich habe ihn und eine der Künstlerinnen, nämlich Sandra Meisel, gestern hier im Deutschlandfunk Kultur getroffen und zunächst Dirk Teschner gefragt, wieso er diese Ausstellung, inzwischen übrigens schon zum zweiten Mal, eigentlich überhaupt macht.
Ich hatte die erste Kunst gegen Rechts-Ausstellung vor 2 Jahren schon mal gemacht, auch auf dem Gelände der Uferhallen in der Botschaft, ein Ausstellungsraum in Berlin-Wedding. Und seitdem hat sich, finde ich, die Situation dramatisch zugespitzt. Also Vor 2 Jahren gab es ja einige, die sagten, oh, ist kritisch die Situation und so. Aber ich glaube, in 2 Jahren hat sich viel getan. Und ich denke, jetzt gerade, wenn Landtagswahlen sind in Sachsen und Brandenburg und in Thüringen, wo befürchtet wird, dass in allen 3 Landestagen die AfD die stärkste Fraktion wird, muss man irgendwas machen. Und einerseits, klar, gibt es viele Texte oder Kundgebungen oder Umzüge und sowas. Aber ich denke auch, weil ich als Kurator und Galerist arbeite, dass ich wichtig finde, eine Ausstellung auch zu machen und Künstlerinnen und Künstler anzusprechen, dass die Stellung nehmen sollen. Und der Name natürlich ist klingt schön platt und bezieht sich auch etwas ironisch auf Rock gegen Rechts, was es seit 70er Jahren eigentlich gibt.
Sandra Meisel, wie macht man denn Kunst gegen Rechts? Also beziehungsweise, was bedeutet das für Sie? Also Teil sozusagen der Künstler zu sein, die sich in dieser Ausstellung zeigen, oder konkret auch künstlerisch zu arbeiten, wo die Botschaft eindeutig ist? Also was ist sozusagen Ihre Haltung dem Kunst gegen Rechts-Projekt gegenüber? Wie setzen Sie das um?
Na, wenn man auf meine Webseite geht, ich weiß nicht, ob Sie das getan haben, dann ist es ganz offensichtlich, dass meine Arbeit eigentlich mit einem sozialen Engagement jetzt relativ wenig zu tun hat, weil ich eigentlich im Raum arbeite oder Fotografien oder Skulpturen mache. Aber ich muss sagen, ich habe lange in New York gewohnt und ich muss sagen, jetzt ist es an der Zeit, wo man auch einfach als Künstler, bildender Künstler nicht mehr schweigen kann. Es ist zu viel passiert. Die Rechtsradikalen, die sind einfach so erstarkt, die arbeiten professionell vernetzt zusammen und greifen in unsere Gesellschaft, in unsere demokratische Gesellschaft in so einem Maße ein, dass ich als Künstlerin, die wach durchs Leben geht, einfach nicht mehr nichts machen kann und sagen kann, ich überlasse es mal den anderen. Und der Einladung von dem Dirk bin ich sehr gerne gefolgt. Meine erste Frage an ihn war dann, wird es dann eigentlich nur so eine Ausstellung in einem kleinen Raum? Weil da habe ich jetzt eigentlich kein großes Interesse daran, wenn dann jeder seine üblichen Arbeiten an die Wand hängt und das eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat. Und dann meinte er eben auch, dass er Aktionen und Podiumsdiskussionen mit organisiert, weil ich denke schon auch, es funktioniert nur, wenn wir uns zusammen horten und diese Ausstellung als Möglichkeit einer Debatte sehen, oder vielleicht können wir Strategien finden, wie man auf gegen das Erstarken der Rechten reagieren kann.
Dirk Teschner, wenn man Kunst mit einem politischen Anliegen verbindet, dann ist das nicht so eine ganz einfache Sache, also sich zu entscheiden zwischen Ästhetik oder der Botschaft. Wie, wenn, als Sie die Ausstellung kuratiert haben, vielleicht können Sie auch noch ein paar Beispiele erzählen, also was dann dabei rauskommt. Also dass man einerseits, natürlich sind Sie am Ende Kurator von einer Kunstausstellung und Sie sind aber auch auf eine Art Aktivist mit einer Botschaft, die sich schon in der Ausstellung, im Ausstellungstitel wiederfindet. Aber es ist eben, ja, wie gesagt, eine Kunstausstellung und nicht in erster Linie eine Demonstration beispielsweise. Wie schafft man dieses Miteinander?
Also zum einen fügen sich bestimmte Arbeiten, was für mich dann auch ziemlich interessant war. Also ich habe dann auch geguckt. Es gibt zum Beispiel Ulf Arminde, den ich vorher auch noch nicht kannte. Der ist ein Künstler und Professor an Weißensee. Und er macht jetzt ein Denkmal in Köln, wo der erste NSU-Anschlag war. Und versucht mit den Anwohnern, das ist im migrantischen Viertel, also vor allem viele türkische Läden und Familien wohnen da. Und es ist gerade von Umstrukturierung und Aufwertung betroffen. Und das sind plötzlich ganz viele Themen, so, die für ihn auch wichtig sind. Und in dieser Ausstellung jetzt ist ein Film zu sehen, wo er das kurz beschreibt. Oder dann gibt es Schröder und Berger, heißen sie, aus Weimar, die auch in der Bauhaus-Uni arbeiten. Die haben sich mit Bauhäuslern vor und in der NS-Zeit beschäftigt. Und da gibt es zum Beispiel eine Arbeit von den Gebhardt. Von dem kommt, was viele kennen, das Signet antifaschistische Aktionen. Und heutzutage ist oft mit schwarz oder roter Fahne, manchmal sogar mit grün-rot oder so. Und früher waren es 2 rote Fahnen. Und das ist ein Bauhäusler, der es 32 entworfen hat. Und sie haben dann die Geschichte, er hat dann auch in der DDR später gelebt, hat dann mit der Enkeltochter Interviews gemacht und wie es dazu gekommen ist, wie er es erlebt hat oder so weiter. Oder andere, die komplett was ganz anderes, zum Beispiel eine Künstlerin Inken Reinert, die hat recherchiert, dass es in Allach bei München gab es, was ich vorher auch nicht wusste, eine Porzellanmanufaktur, die direkt der SS in NS-Zeit unterstellt war, wo Zwangsarbeiter gearbeitet haben. Und die haben so kleine, lustige Tiere hergestellt, Hasen, aber auch Reiter und Soldaten und so weiter. Und sie hat eine Arbeit davon, das ist ein Hase, genommen. Und dort, wo meinetwegen jetzt bei Meißen unten die 2 Schwerter sind, sind bei den Figuren SS-Ruhen. Klar ist es SS-Manufaktur gewesen und so weiter. Und die werden jetzt im Internet also angeboten und für horrende Preise. Also gibt es zum Beispiel einen Reiter, der ist für 100.000 Euro jetzt verkauft worden und sowas. Also so ganz verschiedene Dinge, die so verschiedenen Ecken kommen, was ich dann auch sehr interessant finde, wie sich das auch so gefügt hat.
Wie ist das, wenn Sie so eine Ausstellung planen, Dirk Teschner, oder auch wenn Sie daran teilnehmen, Sandra Meisel, kriegen Sie eigentlich negatives Feedback für Ihr Engagement und wie erleben Sie das?
Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich eigentlich noch gar nicht in so einer Form an die Öffentlichkeit getreten bin. Ich habe kein negatives Feedback bekommen. Vielleicht bekomme ich es jetzt, weil ich es gepostet habe auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich habe es auch vertaggt gegen rechts und FCK rechts und wie auch immer die Hashtags heißen. Also vielleicht kommt es jetzt, keine Ahnung. Im Moment habe ich keine Erfahrung.
Bei mir gibt es ja verschiedene, sag mal, Seiten, wo Reaktionen kommen. Und das eine ist ja, dass ich zusammen mit der Leiterin vom Kunsthaus Erfurt den Ausstellungsraum Hammerschmidt in Gladegau in Berlin in Erfurt im Bahnhofsviertel betreibe. Und es ist ein migrantisch geprägtes, es sind 2-3 Straßen so. Und wo auch im Vorfeld viele gesagt haben, na, das ist ja komisch, bei arabischen Nachbarn. Und die einen fingen dann plötzlich an mit irgendwelchen absurden Bilderverbot, Geschichten, die sie im Kopf haben, was es da im Islam gibt und irgend sowas im Kram. Und die Reaktion ist natürlich komplett anders. Also wir kommen super aus mit denen und leiten sich von dem was aus. Die kommen, wenn sie irgendwie so einen Amtsbrief übersetzt bekommen wollen oder so weiter. Die andere Geschichte ist, gab ja vor ein paar Jahren Nazi-Überfall auf eine Ausstellungsöffnung im Kunsthaus Erfurt, wo dann im Umfeld dessen, also wo ich und andere schwer verletzt worden sind, eine Diskussion in der Stadt war. Und das war aber noch am Anfang, also da ging dann erst mit Pegida und AfD so los. Das war noch eher so die rechtsradikale, so Hooligan-Ecke oder sowas, von denen aus das ging. Und das war auch jetzt nicht gezielt, der Angriff, aber dadurch gab es dann schon eine Diskussion, die leider dann wieder eingeschlafen ist, also wo die Nachbarschaft und andere sich engagiert haben und sagen, es geht nicht, gab es so ein Straßenfest, Bundesdiskussion und so weiter. Und dann war das wieder vorbei. Also, aber so ganz konkrete jetzt wegen der Kunst gegen Rechts kann ich nur sagen, dass es Künstler, die das jetzt als Werbung bei Twitter, die da selber mitmachen, gepostet haben, dass sie wo drauf übliche Hasskommentare bekommen haben. Aber sonst weiß ich glücklicherweise bisher nichts.
Das war der Kurator Dirk Teschner und die Künstlerin Sandra Meisel über die Ausstellung Kunst gegen Rechts in den Berliner Uferhallen, die gestern Abend eröffnet wurde und bis zum 1.9. dort noch zu sehen ist, begleitet von einem Programm, unter anderem auch mit einer Podiumsdiskussion.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Judith Welminski.
Der Schiller-Gedächtnispreis 2019 geht an Nino Haratischvili. Die aus Georgien stammende Autorin werde für ihr literarisches und dramatisches Werk geehrt, ganz im Sinne Schillers, teilte die Jury mit. Haratischvili stelle Fragen, ohne zu moralisieren. Besonders an ihrem Familienepos »Das achte Leben« zeige sich, so die Juryvorsitzende Petra Olschowski,
dass sie sich mit Fragen von Migration, Globalisierung, gesellschaftlicher Zerrüttung, teilweise Fremdsein, familiären Bindungen, all den Fragen, die für uns heute im gesellschaftlichen Zusammenleben wichtig sind, auf literarische Art und Weise beschäftigt und so eben sowohl ästhetisch zu überzeugen weiß, als auch inhaltlich und thematisch die Themen aufgreift, die uns heute brisant erscheinen.
Baden-Württemberg vergibt den Schiller-Gedächtnispreis alle 3 Jahre. Unter den früheren Preisträgern waren Max Frisch, Christa Wolf und Boto Strauß. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Vor einem Berliner Gericht hat der Prozess über eine mögliche Diskriminierung von Mädchen durch Knabenchöre begonnen. Geklagt hatte ein 9-jähriges Mädchen, das im Staats- und Domchor Berlin mitmachen will. Der Chor, dem seit seiner Gründung ausschließlich Jungen angehören, lehnte die Aufnahme des Mädchens nach einem Vorsingen ab. Unsere Prozessbeobachterin Claudia van Laak.
Die Mutter des Mädchens argumentierte, der Chor, sprich die Universität der Künste, dürfe ihre Gesangsausbildung nicht auf Knaben beschränken. Chorleiter Kai-Uwe Jirka entgegnete vor Gericht, der Staats- und Domchor sei keine Schule und keine Ausbildungsinstitution, sondern eine Kunsteinrichtung. Im Übrigen diskriminiere der Staats- und Domchor nicht. Wenn sich Mädchen vorstellten, die in den Klangraum des Knabenchors passten, würde er die Tür nicht zuschlagen.
Das Urteil soll heute Nachmittag kommen. Ewan McGregor soll wieder in die Rolle Obi-Wan Kenobis schlüpfen. Der schottische Schauspieler hat in den Star Wars Episoden 1 bis 3 den Jedi-Meister gespielt. Jetzt soll er beim Streamingdienst Disney Plus eine eigene Serie bekommen, berichtet der Hollywood Reporter. Die Serie über Obi-Wan Kenobi wäre der dritte Ableger der Star Wars-Saga bei Disney. Angekündigt sind bereits die Serie The Mandalorian über den Kopfgeldjäger Boba Fett und eine Serie über den Captain Cassian Andor.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und in der nächsten halben Stunde geht es unter anderem darum, wie der erste LSD-Trip der Menschheit in eine Graphic Novel passt. Tja. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine kurze Geschichte, vielleicht kennen Sie die auch schon. Also, am 19. April 1943, da unternahm der Schweizer Chemiker Albert Hofmann den ersten LSD-Trip der Menschheitsgeschichte. Und das war so, er arbeitete für den Schweizer Pharmakonzern Sandoz an der Entwicklung eines Kreislaufmittels und unwissentlich kam er dabei an eine von Mäusen getesteten Flüssigkeit. Also er kam mit ihr quasi in Berührung und um zu überprüfen, ob denn die kurz darauf eintretenden Halluzinationen wirklich von dieser Flüssigkeit stammten, nahm er nochmal bewusst eine kleine Dosis der Chemikalie, deren Namen folgendermaßen lautet: Lysergsäure-Diethylamid. Die Abkürzung dafür weltbekannt, nämlich LSD. Weil bei seinem Selbstversuch zunächst keine Reaktionen traten, ist er dann auch noch schön aufs Fahrrad gestiegen, um nach Hause zu fahren, und während der Fahrt setzte dann die Wirkung ein. So, Geschichte zu Ende. Deswegen wird aber der 19. April 1900, also in Anlehnung an 1943, in der LSD-Szene als Bicycle Day bezeichnet, und das war die gesamte Wissensgrundlage für das folgende Gespräch, denn über diesen ersten Trip hat der New Yorker Comiczeichner Brian Blomerth eine Graphic Novel verfasst. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Literaturkritiker Thomas Böhm. Was wird erzählt? Diese gesamte Fahrradfahrt, diese Irre?
Unbedingt. Es wird auch noch die Vorgeschichte erzählt, Albert Hofmanns Forschung an Substanzen, die als Halluzinogene aus der Ethnologie bekannt waren, im Zusammenhang mit Trance-Zuständen von Schamanen. Diese Forschungen haben schon Mitte der 1930er Jahre begonnen. Sie haben es ja gesagt, es gab einen medizinischen Hintergrund und deswegen stand er durchaus unter Erfolgsdruck, weil zeitgleich zu den Schweizern haben nämlich die Amerikaner an diesen Substanzen geforscht. Das ist so das erste Fünftel des Comics, erzählt diese Vorgeschichte, und dann geht es tatsächlich nur um diese Tage im Leben von Albert Hofmann, wo er unter Aufsicht seiner Assistentin die kleinstmögliche Dosis LSD nimmt. Es passiert nichts, wie Sie schon so schön erzählt haben. Er steigt auf sein, wie man in der Schweiz sagt, Velo, und dann tritt diese unglaubliche körperliche, geistige Erfahrung ein, eben der erste LSD-Trip der Menschheitsgeschichte.
Das ist ja ein Selbstversuch gewesen, also ja, den Hofmann da unternommen hat. Das hat auch was Heldenhaftes. Ja. Hat denn Albert Hofmann in dieser Version, die sich Brian Blomerth da, er hat es sich ja nicht ausgedacht, aber die er zumindest so interpretiert, auch sowas Heroisches?
Es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Selbstversuche sind ja durch die Wissenschaftsgeschichte hin bekannt. Hier in dem Fall war es so, als der Selbstversuch von Albert Hofmann bekannt wurde, als die Entdeckung des LSD bekannt wurde, war es Ernst Jünger, der sich als einer der ersten bei Hofmann gemeldet hat, und die beiden haben dann später zusammen LSD genommen. In dem Zusammenhang hat Ernst Jünger den Begriff des Psychonauten geprägt. Hier bei Blomers ist es nicht so, dass wir quasi Astronauten im Reich der Psyche treffen. Er stellt Albert Hofmann so als Mischwesen zwischen Hund und Mensch dar. Das kennt man ja aus der Comic. Das ist ja ein Sujet im Comic. Donald Duck, Mickey Mouse, das sind ja eben auch so Mischwesen. Und mit dieser, ich sag jetzt mal zugespitzt, kindercomichaften Darstellung unterläuft er natürlich alles Heroische, das auch Albert Hofmann sicherlich nicht gefallen hätte, weil er hat sich ja als durch und durch seriöser Wissenschaftler gesehen.
Das ist ja eine Graphic Novel, und ich stelle mir jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn vor, dass das wahrscheinlich vor allem sehr bunt ist. Also der Zeichenstil, woran knüpft der denn an?
Meine erste Assoziation war, als ich das gesehen habe, dieser Film, dieses Album der Beatles, Yellow Submarine. Sehr klare Farben auf großen weißen Flächen. Das ist eine Art sozusagen des Farbspektrums. Dann macht Blommers aber auch was. Er legt ziemlich neonhafte Farben neben die Flächen, für die sie eigentlich gedacht sind. Ja, also dann werden nicht mehr die Körper ausgefüllt, sondern die Farben sind leicht von den Farbflächen verschoben. Da kommt so ein 3D-Effekt ein, der sehr irritiert. Also das ist der Umgang mit den, das ist der Umgang mit den Farben. Figuren habe ich ja schon beschrieben, diese Mischwesen Mensch-Tier, aber die so schludrig, schmutzig gezeichnet sind. Das erinnert so an amerikanische Underground-Comics aus den 1970er Jahren. Und dann gibt es eine Vielzahl von Details, sehr genau, sehr kunstvoll gezeichneten Einzelheiten. Da hat das Ganze wieder was Graphic Designhaftes und erinnert an eine andere große Figur der amerikanischen Comic-Szene der letzten 20 Jahre, Chris Ware. Also ein bunter, opulenter Mix all der großen Comic-Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, man könnte auch sagen der letzten Jahrzehnte seit der Entwicklung des LSD.
Und dann vielleicht auch ein Comic-Äquivalent, Verzeihung, zum echten LSD-Trip?
Naja, ich meine, alle Kunst, die uns ja irgendwie sinnlich, mental in einen Ausnahmezustand versetzt, hat ja Trip-Qualitäten. Deswegen können wir auch nicht von ihr lassen. Was jetzt diesen Comic angeht, die Farben sind ein wirklicher Rausch. Und auch der Verlust des Zeitgefühls, der ja offensichtlich auf LSD einsetzt, lässt sich erleben, wenn man sich auf all die Details einlässt, die es in den teilweise ganzseitigen Panels gibt. Da bekommt das Buch so was Meditationsbildhaftes. Aber das Wichtigste, worum es hier geht, ist quasi die spirituelle Erfahrung, die Blommers da darstellt. Es ist so, dass man ja auf LSD, wie immer wieder berichtet wird, das, was Alice Huxley gesagt hat, die Pforten der Wahrnehmung aufstößt. Begreift eine triviale Wahrheit, begreift, dass man als Mensch Teil des Kosmos ist. Aber auf LSD begreift man das nicht nur, man erlebt das auch. Und die Meditation darüber ist diesem Comic eingeschrieben. Wie gesagt, er ist sehr, sehr detailreich, opulent. Als Trip wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch dosiert, aber als Comic, da kann es ja nicht zu viel Kunst geben. Und deswegen empfehle ich durchaus im Sinne von Albert Hoffmann mit diesem Comic einen Selbstversuch zu unternehmen.
Bicycle Day heißt dieser Comic von Brian Blomarth, bisher in den USA erschienen. Und Thomas Böhm hat ihn vorgestellt. Und Crazy Rich Asians. Das ist ein großer Hollywood-Erfolg aus dem letzten Jahr, der die Geschichte einer US-Amerikanerin mit asiatischem Background erzählt, die mit ihrem Freund in dessen Heimat Singapur zieht oder zumindest verreist, um dort festzustellen, dass sie in einer absolut überreichen Familie gelandet ist. Dieser Film beruht auf einer Romanvorlage von Kevin Kwan und die gibt's inzwischen auch auf Deutsch. Mehr von Lena Bodewein, die damit auch nochmal die Geschichte von Crazy Rich Asians erzählt. Diesen Film übrigens gab's auch in Deutschland im vergangenen Jahr, aber hier war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Warum eigentlich?
Die Geschichte ist süffig, glamourös, witzig, liebevoll erzählt, voller Lokalkolorit und gleichzeitig funkelnd vor feinsten Details über Haute Couture und Interieur. Einrichtung klänge zu gewöhnlich für diese Menschen, die Eltern von Rachels Freund Nick.
Und dann umgibt seine Familie auch noch diese mysteriöse Aura, weil sie so zurückgezogen leben. Die meisten Leute wissen nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt und auf einen kleinen Kreis alter Familien übt all das eine unglaubliche Faszination aus.
Das ist nicht das neureiche Singapur mit Glitzeroberfläche, sondern eine Art noble Elite. Kevin Kwan stammt aus einer solchen Familie. Sein Urgroßvater gründete eine der ältesten Banken Singapurs. Sein Großvater wurde von der Queen zum Ritter geschlagen, weil er als Arzt gratis den Armen half. Diese Geschichten haben offensichtlich in Kevin Kwan gearbeitet. Ergebnis? Das Buch Crazy Rich Asians und zwei ähnlich amüsante Nachfolger. Teil 1 wurde schon als glitzernde romantische Komödie verfilmt. Money, money, I'm in love with money. Der junge New Yorker Professor Nick möchte mit seiner Liebsten in seine Heimat reisen.
Singapur, Collins Hochzeit. Willst du nicht meine Familie kennenlernen?
Ich weiß kaum was über sie. Wenn ich sie erwähne, wechselt er das Thema. Vielleicht sind seine Eltern sehr arm und er muss ihnen Geld schicken.
Nein. Diese Familie ist reich. So reich, dass die einzige Antwort auf die Frage, wie reich denn wirklich, komfortabel ist. So heißt es jedenfalls im englischen Original.
So your family is rich?
We're comfortable.
That is exactly what a super rich person would say.
Und komfortabel bedeutet, wenn einen das Luxushotel in London nicht haben will, kauft man es halt schnell und schmeißt die Leitung raus. Das eigene Haus ist zwar ein Palast, aber auf Google Earth nicht zu finden. Dafür hat die Familie gesorgt. Ein Verlust für die Außenwelt, denn es gäbe viel zu sehen.
Das Auto hielt in der Wagenauffahrt und aus einem Seiteneingang kamen mehrere Bedienstete, um das Gepäck aus dem Kofferraum zu holen. Ein indischer Butler schritt die Eingangstreppe herunter. Guten Tag, Mr. Young, Miss Chu. Mrs. Young erwartet Sie zum Tee im Sternfruchthain. Danke, Sanjit. Dann wollen wir mal.
Wie diese Familie nun auf eine amerikanische Chinesin aus dem 21. Jahrhundert reagiert, darum dreht sich Crazy Rich Asians. In der Übersetzung geht leider viel von der leichten Eleganz des Originals verloren. Das Buch ist wie Popcorn, aber Edelpopcorn. Im Fußvolk der Familie treten Gurkhas auf, die nepalesischen Elitekämpfer, sowie thailändische Leibdienerinnen. Serviermädchen tragen beim Kennenlern-Dinner ein typisch Singapurer Gericht auf.
Währenddessen traten die Dienstmädchen mit dampfender Laksa-Nudelsuppe an den Tisch. Rachel bestaunte das ausgefeilte Arrangement von Butterfly-Shrimps, gebratenen Fischfrikadellen, frittierten Tofu-Würfeln und gekochten halben Eiern, das auf den dicken Reis-Vermicelli mit feurig scharfer Suppe angeordnet war.
Der Absatz duftet förmlich nach Kokosmilch und Tamarinde und zeigt, wie sehr Kevin Kwan seine Heimat zumindest kulinarisch liebt und womöglich auch vermisst. Als Kind ist er mit seinen Eltern in die USA gezogen und weil er keinen Militärdienst in Singapur gemacht hat, drohen ihm dort eine Geldstrafe oder 3 Jahre Gefängnis. Und das, obwohl Kwan dem Stadtstaat ein glamouröses Denkmal gesetzt hat, klingt wie eine absurde Wendung aus seinem eigenen Roman.
Lena Bodewein über die Buchvorlage zum Kassenschlager Crazy Rich Asians von Kevin Kwan. Die neue Ausgabe von unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant ist seit gestern auf dem Markt, Ausgabe 45. Thema egal, Prominente im Podcast, so heißt die Überschrift. Warum gibt es immer mehr Prominente, die das Format Podcast so sehr lieben, haben wir in diesem Podcast gefragt und darüber gesprochen. Beispiel Benjamin von Stuckrad-Barre, gerade ganz aktuell, Jasna Fritzi Bauer, Christian Lindner natürlich seit einiger Zeit, Charlotte Roach etc. Und zweite Frage des Podcasts war, warum sind in Deutschland alle so wahnsinnig scharf auf ganz, ganz lange Gespräche. Besprochen haben wir das mit Sandra Müller, Radio-Audio-Expertin und Christian Conradi, Podcast-Label-Gründer. Hier können Sie jetzt schon mal kurz in Lakonisch Elegant Ausgabe 45 reinhören.
Also ich würde sagen, diese neue Welle an in Anführungszeichen prominenten Podcasts hat eigentlich überhaupt nichts mit Radio zu tun. Wenn man sich auch mal anguckt, also viele dieser Podcasts, die sehr erfolgreich sind, sind ja von Leuten gemacht, die gar nichts mit Radio zu tun haben. Also es sind halt eher so, und auch der Begriff Prominenz ist irgendwie relativ. Also ganz viele kommen aus dem Social-Media-Bereich, aus dem Influencer-Bereich oder halt auch aus anderen Bereichen, aus denen sie schon prominent wurden, aber eher auch aus einer Nische heraus.
Und ich würde auch noch mal einen Unterschied machen zwischen eben so einem Promi-Talk, der ja dann doch irgendwie was Interviewartiges hat. Es ist klar, wer welche Rolle hat und von wem wir was wissen wollen und von wem nicht. Und nochmal so einem Gespräch, wo zwei sich gleichberechtigt wie Freunde halt über irgendwas unterhalten, manchmal auch ein bisschen Larifari. Aber es ist, glaube ich, ich kann auch nur für mich sprechen, mich entspannt das und ich finde das auch schön, dass das oft so was Unaufgesetztes hat, dass ich nicht das Gefühl habe, da muss jemand was wollen.
Wenn Prominente miteinander reden, das habe ich bei mir selber auch festgestellt, das Faszinierende daran ist, dass diese zwei Menschen auf einer gewissen Art und Weise einfach Welten miteinander teilen oder eine Welt miteinander teilen. Wenn ich als Journalist jemanden interviewe, bekomme ich diese Nähe nicht, weil nicht so ein beiderseitiges Einverständnis darüber ist, in welcher Welt man sich bewegt. Zwei Prominente, die müssen nicht erst irgendwie sich eingrooven, die sind auf eine Art und Weise schon, haben eine gegenseitige Erwartung voneinander, dass sie wissen, wie der andere sich vielleicht fühlt mit seiner Prominenz.
vielleicht ist es auch typisch für unsere Zeit. Wir sind ja permanent so angetriggert und angereizt und immer muss irgendwie was passieren. Vielleicht ist es sogar der Reiz, dass es so oft über lange Zeit reizlos und einfach nur normal ist. So.
Das war nur ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant, den Sie überall da finden, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.